Schön, wieder mal in Dillenburg zu sein. Guten Morgen, herzlich willkommen. Wir haben einiges miteinander vor, mit einem sehr spannenden Gleichnis. Manche von Ihnen wissen ja, dass einige Gleichnisse bisher behandelt worden sind und dass in Hauskreisen und anderen Gruppen noch über das ein und andere Gleichnis dann auch nachgedacht und gesprochen wird. Und dieses Gleichnis, mit dem wir uns heute Morgen hier beschäftigen wollen, das ist ziemlich spannend. Es ist sehr herausfordernd, man kann sich darüber freuen, man kann sich vielleicht auch darüber ärgern, länger darüber nachdenken, macht auch vielleicht ein bisschen Angst. Lasst euch nicht erschrecken, aber wir wollen genau hinschauen, was sich in diesem Gleichnis so eröffnet. Es ist ein längerer Text, den ich jetzt lesen möchte und steige aber ein mit einer, soll man sagen, kleinen Überschrift: Du bist ausgezeichnet. Du bist ausgezeichnet. Vielleicht so ein erster Gedanke, den ihr mitnehmen könnt: Du bist ausgezeichnet. Und eine andere Überlegung am Anfang, nämlich die: Welche starke Glaubenserfahrung hat bei euch damit zu tun, dass ihr mitgearbeitet habt? Welche starke Glaubenserfahrung hat mit Mitarbeit, mit Einsatz von Begabung, mit Einsatz von Talenten, mit Einsatz von Stärken in deinem Leben zu tun? Welche starke Glaubenserfahrung? Welche bestätigende Glaubenserfahrung? Eine Erfahrung, wo ihr sagt: Meine Güte, das hat damit zu tun, dass ich mit Jesus Christus unterwegs bin. Und dass ich die Fähigkeiten, die mir gegeben worden sind, eingesetzt habe oder einsetze. Welche starke Glaubenserfahrung. Es geht um Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Matthäus 25, 14 bis 30. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der hinzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Soweit dieses spannende Gleichnis. Wie gut, dass wir 2 Hände haben mit jeweils 5 Fingern. Und an einer Hand mit diesen 5 Fingern kann man ganz gut 5 Punkte aufzählen und sich dann auch merken. So, das erste wäre Berufung oder berufen werden. Berufung, berufen werden. Das zweite, die Begabung. Begabt sein, begabt werden, Begabung. Das dritte, Beauftragung. Beauftragt sein, beauftragt werden. Und das vierte, Bewegung. In Bewegung kommen, bewegt werden. Und das fünfte, die Bewertung. Bewertet werden. Nach diesen ersten beiden Punkten, nämlich der Berufung und der Begabung, wird die Elena ein bisschen was erzählen, wie das denn bei ihr gewesen ist mit Berufung und Begabung. Zunächst freue ich mich über dieses Gleichnis und der Tatsache, dass Jesus, bevor er fordert, Menschen beruft, beauftragt und begabt. Jesus, bevor er sendet und irgendetwas erwartet, begabt er seine Leute. Du bist ausgezeichnet. Das wird jedem dieser Knechte dadurch klar, dass er vom Knecht zum Vermögensverwalter berufen wird. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal befördert wurde. Das ist ja eine schöne Sache. Bisher hat man gezeigt, dass man seine Arbeit gut macht, dass man zuverlässig ist, dass man das Vertrauen verdient, dass ein Arbeitgeber, ein Vorgesetzter in einen setzt. Man ist dieses vertrauenswürdig. Und so auch hier. Diese Knechte werden zu Vermögensverwaltern erhoben. Jesus gibt ihnen von dem, was ihm gehört. Jesus, der weggeht, gibt seinen Knechten von seinem Vermögen. Und sie werden so zu Vermögensverwaltern befördert. Und wie viel Vertrauen steckt da drin, dass Jesus von seinem Vermögen, von dem, was ihm gehört, was ihm wertvoll und wichtig ist, welch ein Vertrauensvorschuss, den er denen gegenüber leistet, die er berufen hat, die er gerufen hat, kommt her zu mir, ihr, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt auf euch mein Joch, kommt her zu mir alle, folgt mir nach und dann geht hin in alle Welt. Knechte werden zu Vermögensverwaltern. Das lässt sich vielleicht ganz schön an dem Beispiel von Petrus deutlich machen. Petrus, der mitbekommt, was Jesus vorhat, der ein Stückchen von dem Willen Gottes erkennt und der dann in die Nachfolge gerufen wird. Einer, der über Jesus staunt, über das, was Jesus zu geben hat. Er sitzt da im Boot, hört das, was Jesus zu sagen hat und er ist sehr angetan davon. Es erschreckt ihn aber auch, nämlich dadurch bemerkbar, dass er sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er steht so ein bisschen im Glanz seiner Majestät. Und in diesem Glanz kann man schon erschrecken. Aber in diesem Glanz wird auch deutlich, was dieser Herr zu geben hat. Welches Vermögen in ihm steckt. Welches Vermögen er austeilt. Und Petrus bekommt ein Stückchen davon mit. Er wird zum Nachfolger und schließlich wird er beauftragt. Geht hin. Kümmert sich um Menschen, vertreibt das Evangelium, handelt mit dem Evangelium. Berufung vom Knecht zum Vermögensverwalter, eben begabt. Jesus gibt von seinem Vermögen etwas ganz Wertvolles. Er gibt sich selbst, er gibt sein Evangelium, er gibt sein Wort, seinen Geist, er gibt Glaube, Liebe, Hoffnung, er gibt die Gnadengaben, sogenannten Charismen. Er gibt diese Gaben seinen Leuten, er gibt seine Ich-Bin-Worte. Und was Jesus gibt, gehört in diese Welt. Das Vermögen, das Jesus seinen Vermögensverwaltern anvertraut, gehört in diese Welt. Und ich möchte es deutlich machen, einmal an den Ich-Bin-Worten. Das sind fantastische Aussagen. Ich bin der gute Hirte. Eine ganz starke Aussage, die ich so existenziell für mein Leben brauche. Zu wissen, er ist der gute Hirte, der mich liebt, der mir vorangeht, der mir hinterher rennt, der mich schützt, der mich aufhebt, der im Angesicht meiner Feinde mir voll einschenkt. Meine Güte, ich brauche so einen Hirten. Wie arm wäre ich dran, wenn ich diesen Hirten nicht hätte? Wie freue ich mich darüber, so wie David das ausgedrückt hat im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Seine Glaubenserfahrung ist, dass er als Mensch, der mit Gott unterwegs ist, genau diese Hirtenqualitäten seines Herrn erlebt. Und sie sind bis heute erlebbar. Ich bin der gute Hirte. Wie sehr brauche ich diesen guten Hirten? Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis leben oder rumlaufen, sondern das Licht des Lebens haben. In der Nachfolge Jesu blicke ich durch. In der Nachfolge Jesu weiß ich, wo es lang geht, worauf es ankommt, was wirklich Wert hat, was bleiben wird. Wie sehr brauche ich dieses Licht? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie sehr brauche ich den, der mir vorangeht, der mich in die Wahrheit leitet, der mich aufklärt, der mich korrigiert? Wie sehr brauche ich das? Den, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich brauche diesen Lebensbringer. Wie sehr bin ich darauf angewiesen? Und wie gut, dass er mir das gibt. Dass ich nicht ein schwacher Knecht bin, sondern ein berufener Vermögensverwalter, der das bekommt, was zu Jesus gehört, was Jesus ganz wichtig und wertvoll ist. Und das, was Jesus gibt, gehört in diese Welt. Seine Gaben, das, wofür er steht, das vertraut er uns an, damit wir es weiterreichen. Damit wir es weitergeben. Mit den Begabungen, die er uns gegeben hat. Mit den ganz allgemeinen Gaben, die zur Nachfolge gehören. Seinem Wort, seinen Zusagen, seiner Beauftragung. Aber dann auch mit den spezifischen Begabungen, die unterschiedlich ausfallen können. Dargestellt im Gleichnis dadurch, dass der eine 5 Zentner bekommt, der andere 3 und der letzte 1. Da kann man sich dann viele Gedanken drüber machen, ist das gerecht? Nein, ich glaube einfach, dass Jesus seine Pappenheimer kennt. Dass er mich kennt. Dass er weiß, dem gebe ich lieber nur 2 Zentner. Und dem Lothar gebe ich 5. Ja, das packt er eben auch, die 5. Und das ist gar nicht schlimm. Es gibt gar kein Gemaule unter diesen 3 Knechten. Also wieso hat der denn jetzt 5 Zentner bekommen und der hat 3 und ich nur 1? Wieso hat der 5 und ich nur 3? Das ist überhaupt keine Frage. Da gibt es gar keinen Streit darüber. Das ist die Souveränität unseres Herrn, der Paulus ganz viele Gaben gegeben hat und Philippus nur ein paar. Deswegen lesen wir so viel von Paulus und lesen nur ein paar Sätze. Vor allem in der Apostelgeschichte von Philippus, dem Diakon, später Evangelist. Das ist nicht das Problem, diese Unterschiedlichkeit oder diese Menge. Das Problem wird ja eher dann, dass 2 sehr direkt losgehen und der dritte sich ganz anders verhält. Aber freuen wir uns zunächst mal darüber, dass wir Berufene sind, dass wir Begabte sind. Und fragen wir uns auch, was sind meine spezifischen Begabungen? Und wie das bei Elena war mit Berufung und Begabung, das kann sie jetzt stellvertretend für viele so ein bisschen berichten.
Erstmal nochmal guten Morgen von mir. Schön, dass ich heute Morgen hier sein kann. Vielleicht fragen sich auch einige, habt ihr jetzt schon gehört, dass ich als Missionarin der Allianzmission auf die Philippinen ausreisen werde? Vielleicht fragen sich manche, wie ich dazu kam oder wie es dazu gekommen ist, dass ich dazu auch beauftragt bin und auch dann berufen wurde, auch von der Allianzmission das zu machen. 2003 war ich das erste Mal da, also jetzt schon ein paar Jahre her, war das erste Mal in Manila und das war ein sogenanntes Shorty-Jahr, ein FSJ im Ausland und da war ich auch mit der Allianzmission. Und es war für mich auch das erste Mal, dass ich so ein extrem anderes Land betreten habe. Das war so krass anders als alles, was ich kannte. Ich komme ja hier aus Nanzenbach, aus einem schönen Land-Dill-Kreis und von 1500 auf 20 Millionen. Das war schon mal ein krasser Schritt und dann in diese riesige Stadt, diese andere Kultur. Alles war sehr fremd. Und ich habe dieses FSJ begonnen mit, ich würde schon sagen, sehr egoistischen Motiven. Das heißt, ich hatte Lust auf Veränderung, ich wollte was anderes haben, Abenteuer, wollte raus hier aus dieser Gegend und aus dem, was ich so als meinen Lebensraum ansah. Und ich hatte aber auch den Wunsch und ein Gebet an Gott, dass er mich verändert. Und ich weiß noch, dass es wirklich ein ganz einfaches und kurzes Gebet war. Herr, verändere mich und gebrauche mich. Ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst, aber tu das bitte. Und Gott hat wirklich Wort gehalten, vor allem wenn ich zurückgucke auf die Jahre, Wort gehalten, dass er mich bis ins Tiefste hinein kennt und Gebet hört. Und er hat auch schon da angefangen, mein Herz zu verändern und meine Weltsicht, meine Erwartung an Leben und an mein Leben. Und er hat das ganz langsam gemacht und vieles war für mich erstmal nicht so erkennbar und das hat mich auch teilweise ein bisschen frustriert. Aber in den Jahren danach hat Gott immer wieder auch angeklopft an meine Türen, hat geduldig gewartet und hat mich so eine Unruhe spüren lassen, dass er noch mehr mit mir vorhatte. Und hat von mir auch eine klare Entscheidung gefordert, dass ich vor ihm das ausspreche und auch vielleicht vor einem anderen Menschen oder vor zwei, drei anderen Menschen. Und zwar diese Entscheidung, okay Gott, ich will dahin gehen, wo du mich haben möchtest und vielleicht auch in einem anderen Land. Und ich möchte das tun, was du von mir möchtest. Und das habe ich auch gemacht, habe das wirklich vor zwei, drei Freunden auch ausgesprochen. Und ich habe gemerkt, dann wird so eine Entscheidung auf einmal greifbarer und verbindlicher und realer und das ist gut so, wenn man das macht. Und selbst auch als ich die Entscheidung getroffen hatte, also wahrscheinlich in ein anderes Land zu gehen und als Missionarin, wenn man das so schön sagt, und ein ganz anderes Leben zu leben, als ich mir das vielleicht so vorgestellt hatte in meinem Kopf, hat Gott mich jetzt dann nicht einfach in kaltes Wasser geworfen. Ich habe in letzter Zeit oft gehört, in den letzten Wochen, diesen Satz, oh, du bist so mutig, das ist so mutig. Und das mag vielleicht auch sein in der Hinsicht auf, dass ich Sachen zurücklasse, vielleicht auch hier in Deutschland. Aber Gott hat mich ja lange und geduldig darauf vorbereitet. Also es ist ja nicht so, dass er mir gestern gesagt hätte, morgen und im Januar fliegst du auf die Philippinen und ich dann aus allen Wolken fallen würde deswegen. Und wie gesagt, er hat Geduld gehabt und ich wäre teilweise, glaube ich, schon sehr viel früher vorgeprescht und habe immer mal in meinem Kopf wieder so Daten festgelegt, okay, 2010 gehst du weg, 2011, dann 2013, jetzt ist 2016, aber jetzt ist es auch wirklich soweit, der Flug ist gebucht, also jetzt geht's los. Und Gott hatte aber noch viel mehr in der Hinterhand für mich, wie er mich vorbereiten möchte und viel mehr, als ich mir das so vorher vorgestellt hatte. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich bin von Beruf Ergotherapeutin und habe in Nach dem FSJ in Manila habe ich da meine Ausbildung gemacht in Frankfurt. Und ich wusste aber am Anfang nicht so genau, worauf ich mich da einlasse mit dem Beruf oder was das genau beinhaltet. Aber ich habe schnell gemerkt, dass Gott mich mit Dingen begabt hatte, die ich so noch gar nicht erkannt hatte und die ich in der Ausbildung und auch später im Beruf ausbauen und beüben sollte. Zum Beispiel Menschen einzuschätzen, Situationen analysieren zu können, sich schnell auf neue Situationen einstellen zu können, auf andere Menschen und flexibel zu sein. Und das sind alles Dinge, die man generell im Leben gut gebrauchen kann. Aber ich habe gemerkt, vor allem für das Leben als Missionarin und in Manila vor allem und auf den Philippinen, wo alles sehr anders läuft als hier und als ich das gewohnt bin, war das sehr, sehr gut, dass ich diese Dinge geübt habe in den letzten Jahren. Und genauso habe ich viel gelernt über Teams und was es bedeutet, in sehr verschiedenen Teams zu arbeiten und mit Konflikten umzugehen. Und das war in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, mit verschiedenen Berufsgruppen. Aber auch als ich in Holland war, auf der Bibelschule, da habe ich in einem Haus mit 65 Leuten gewohnt, 13 verschiedenen Nationen. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass sehr viel Potenzial für Konflikte da ist, auch wenn man alles Christen ist, das ist man ja nicht vorgeschützt. Und deshalb habe ich da wirklich sehr viel Arbeitsfeld gehabt und durfte sehr viel lernen und wachsen, auch persönlich. Und auch viele Dinge, die ich so mache in meinem Leben, auch jetzt so vor euch stehen, das hätte ich mir niemals so vorgestellt. Und manche Dinge wirken auch von außen irgendwie natürlich und das geht mir leicht von der Hand. Aber das war ja nicht immer so und das ist auch nicht so, weil ich jetzt so toll bin, sondern weil Gott mich auch begabt hat und geduldig an mir gearbeitet hat vor allem und mir immer wieder Möglichkeiten geschenkt hat und schenkt, wo ich Sachen anwenden kann und vertiefen kann. Und das bedeutet auch für mich, dass ich die Möglichkeiten nutze, die Gott mir gibt und dann auch Begabungen und Fähigkeiten anwende und mich formen lasse. Und Geduld hat er wirklich gehabt mit mir und hat das hoffentlich auch immer noch weiter. Und ich war nämlich letztes Jahr nochmal für 4 Wochen in Manila und wollte nochmal sehen, wie ist es denn so da noch, ist alles noch so, wie ich es in meiner Erinnerung hatte. Und das wollte ich nochmal machen, bevor ich mich dann letztlich wirklich bei der Allianzmission bewerbe und in den Bewerbungsprozess einsteige. Und ich wollte sehen, wie ich auf Land und Leute reagiere, ob ich in das Team passe vor Ort. Und ob ich mit Gaben und Erfahrungen, die ich habe, einfach auch in die Arbeit passe vor Ort und da meinen Platz finden kann. Und das hat mich sehr tief berührt und überrascht und total ermutigt, wie gut das alles passt gerade. Dass jetzt gerade in diesem oder nächstes Jahr, wenn ich komme, der Zeitpunkt so perfekt scheint, dass ich jetzt so gut da reinpasse in das Team und die Arbeit. Und ich rückblickend sehe, wie gut Gott mich vorbereitet hat und auf welche Weise er mich vorbereitet hat in den letzten Jahren. In mich investiert hat, mich herausgefordert hat und berufen hat. Berufen, jetzt genau an diesem Platz auf den Philippinen zu sein.
Vielen Dank, Elena. Ich denke, wir haben diese Reihenfolge bei dir exemplarisch so ein bisschen mitbekommen. Berufen, komm zu mir, folge mir, bleib bei mir, bleib an mir, bleibt an mir dran und ich in euch, so bringt ihr viel Frucht. Auch nochmal ein wichtiger Aspekt der Ausbildung, der Nähe zu Jesus, in der dann auch Dinge ausgebildet werden. Und dann bleibt in mir und schließlich dieses geht hinaus. Berufen, begabt, beauftragt. Er, Jesus, vertraut uns sein Vermögen an. Er begabt uns, er stattet uns aus, bevor er fordert. Und seine Gaben drängen zum Einsatz mitten in dieser Welt. Sein Licht muss in die Dunkelheit. Sein Salz braucht die Welt zur Erhaltung. Seine Wahrheit befreit Menschen vom Egoismus zur Liebe. Und deswegen muss das, was er gibt, mitten hinein in diese Welt. Und dazu sind wir beauftragt. ganz viel Vertrauen in seine Begabungen, in sein Vermögen zu investieren, um dann die Erfahrung zu machen, dass tatsächlich etwas passiert, dass sich tatsächlich etwas verändert. Und darum sind wir dran, nach dieser Berufung, nach der Begabung, nach der Beauftragung uns in Bewegung bringen zu lassen. Die ersten beiden Knechte, es scheint selbstverständlich, dass sie nun mit diesem anvertrauten Gut losziehen. Sogleich steht in der Bibel. Unverzüglich. Sofort ziehen die ersten beiden los. Und was erleben sie? Sie erleben, wie diese Gaben sich vermehren. Sie erleben, wie das Wort Gottes, wenn es verkündigt wird, Frucht bringt. Sie erleben, wie das Wort vom Licht hell wird in Menschen. Wie das Wort vom Brot, ich bin das Brot oder ich bin die Tür oder ich bin der gute Hirte. Wie diese Worte von Menschen aufgenommen, beherzigt und verarbeitet werden. Wie diese Worte Helligkeit und Perspektive und Zukunft in das Leben von Menschen bringen. Und ich glaube, dass genau das die Sache ist, die wir als Nachfolger Jesu brauchen, von der wir existenziell leben, dass Menschen mit uns als Werkzeug, als Puzzlestein mitbekommen, wie Jesus durch das, was er gibt, durch das, was er ist, verändert, erhält, aufbaut, Perspektive gibt. Und dabei zu sein, das sind starke Erfahrungen. Das mitzuerleben, das sind starke Erfahrungen. Deswegen finde ich es wichtig, diese Überlegung anzustellen, welche starken Glaubenserfahrungen in meinem Leben haben immer auch mit Mitarbeit zu tun, mit Einsatz zu tun, mit dem Einsatz meiner spezifischen, individuellen, konkreten Begabungen. Ich möchte ein Beispiel geben aus der Zeit, wo ich noch nicht als Vollzeitler unterwegs war. Ich stamme aus Seilhofen, das ist noch kleiner als Nansenbach. Zweitkleinste Dorf im Dill-Westerwald-Kreis. Ich habe Sonntagsschularbeit gemacht. Es hat mir Spaß gemacht zu schauen, was steht da im Wort Gottes, wie bringe ich das jetzt rüber in die Sonntagsschule oder in den Kindergottesdienst. Und da war ein Mädchen, das wurde dann sehr schwer krebskrank. Es musste operiert werden, Chemotherapie, das ganze Programm. Sie gehörte zur Sonntagsschule, sie war dann wieder mal zu Hause und dann haben wir sie als Sonntagsschule besucht. Haben ein Lied gesungen. Es ging ihr nicht gut, sie sah sehr schlecht aus, keine Haare. Die Eltern standen da im Türrahmen und weinten. Und dann sagt ein Kind aus der Sonntagsschule zu mir, Burkhard, du hast uns doch so viel über Jesus erzählt und wie der Menschen gesund macht. Und was ist jetzt mit der Katja? Ja, das war's. Ich wusste eine ganze Menge über das, was Jesus getan hatte. Aber es so eins zu eins jetzt anzuwenden, so jetzt herausgefordert zu werden durch das Vertrauen eines Kindes, durch den Glauben eines Kindes und jetzt zu reagieren und herausgefordert zu sein, wirklich zu glauben, wenn ich diesem Mädchen jetzt die Hände auflege und für sie bete, dann wird was passieren. Und das haben wir dann gemacht. Und bis heute lebt Katja, hat Familie, hat eigene Kinder. Das war eine ganz starke Erfahrung, die einfach mit dem Einsatz der Gaben zu tun hat. Es war eine starke Erfahrung, von der ich bis heute profitiere, von der ich gelernt habe, zu vertrauen. Einfach das zu tun, was mir aufgetragen ist, ohne mit großer Ängstlichkeit darauf zu schielen, was wird daraus. Jemand hat mal etwas ganz Banales gesagt, nämlich tu, was du vom Evangelium erkannt hast und sei es noch so wenig. Denn das wird den Effekt haben, dass wir immer mehr vom Evangelium tun werden. weil wir nämlich die Erfahrung machen werden, wie wichtig das, was Jesus uns anvertraut hat, für diese Welt, in der wir leben, ist, für den Nachbarn, für den Bekannten, für den Kollegen, für Menschen in meinem Bekanntenkreis. Noch ein anderes Beispiel, das auch vor dieser vollzeitlichen Berufung lag. Wir hatten mit dem großen Chor der Freien Evangelischen Gemeinde Mademühlen einen Ausflug aus dem Rhein gemacht und abends sollten wir noch bei einer Zeltevangelisation als Chor singen. Das waren so fast 50 Leute. Nachmittags auf dem Schiff sagt unser Chorleiter, der auch der Gemeindeleiter war, zu mir, damals 17, und du sagst heute Abend ein Zeugnis. Also Zeugnis heißt persönliche Glaubenserfahrung weitergeben. Oder persönlich weitergeben, warum man eigentlich Christ ist. Dann habe ich gesagt, halt. Also hier gibt's im Chor gibt's 45 andere Leute, die sind älter, die haben mehr auf dem Kasten als ich und die haben Lebenserfahrung, die haben Glaubenserfahrung. Bitte ich doch nicht. Und der Westerwälder ist normalerweise stur, unser Chorleiter und Gemeindeleiter auch, und blieb dann dabei, dass ich das machen sollte. Dann hatte ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen, was sage ich denn da bloß, und habe das den Abend auch gemacht. Und das war so der Anfang, nicht vom Ende, sondern der Anfang, dass Leute gesagt haben, hör mal, überleg doch mal, ob das nicht dein Ding ist. Ob du da nicht eine Begabung hast, die du weiter ausbilden sollst, die tatsächlich ein Anfang sein könnte. Es gab sehr viel Rückmeldung, sehr viel Echo darauf. Eine kleine Wegvorbereitung für das Spätere. Dann könnte ich viele, viele Geschichten erzählen, die genau mit dieser Glaubenserfahrung zu tun haben und der Konsequenz, Begabungen einzusetzen. Damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Nur ganz kurz diesen Zusammenhang herstellen, dass Begabungen zu einer Beauftragung führen und schließlich zur Bewegung. Und diese Bewegung dahin führt, dass ich Erfahrungen mache, die mich bestärken, Jesus noch mehr vertrauen zu können, noch mehr mitzuerleben, wie sich sein Vermögen in dieser Welt vermehrt, wie es fruchtet. Und wir werden erleben, dass wir für diese Welt mit unseren Begabungen, mit dem, was Jesus uns gegeben hat, notwendig sind. Im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich wünsche mir immer mehr diese Erfahrung, dass wir notwendig sind. Dass wir uns als notwendend erleben. So wie die beiden Knechte genau das erleben. Sie bringen das ein, was sie bekommen haben, und sie erleben es vermehrt sich. Kommen wir noch auf den dritten Knecht. Berufung, Begabung, Beauftragung, Bewegung und Bewertung. Was ist mit diesem dritten Knecht los? Der dritte Knecht misstraut dem Vertrauen, das Jesus in ihn setzt. Er misstraut dem Vertrauen, das Jesus in ihn setzt. Er misstraut der Beauftragung. Er verachtet den Wert der Gaben für die Not in dieser Welt. Er verachtet das. Er traut es dem, was Jesus ihm gegeben hat, nicht zu, irgendetwas Notwendendes in dieser Welt bewirken zu können. Und das ist ein schlimmer Fehler. Bei allem theologischen Getue, was er drumherum aufbaut. Herr, ich weiß doch und so. Alles fauler Zauber, faule Ausreden. Aus dem Fokus des Herrn betrachtet, ist er ein fauler und böser Knecht, der das Entscheidende nicht kapiert hat, der sich dem Entscheidenden gegenüber verweigert, der sein Misstrauen über das Vertrauen stellt, seine Bequemlichkeit über die Beauftragung. Er verachtet das, was Jesus ihm gegeben hat. Und das erinnert mich an das, was Jesus auch gesagt hat. Nämlich, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen. Vers 22 sagt dieser dritte Knecht, Herr. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Vers 24. Er sagt auch Herr. Aber irgendwie hat das für ihn keine Konsequenz. Wie kann ich denn den Herrn Herrn nennen und gleichzeitig das verachten, was er mir antwortet? Und er bringt sich um diese Erfahrung, die die beiden ersten Knechte gemacht haben durch den Einsatz ihrer Gaben. Genau um diese Erfahrung bringt er sich. Weil er faul ist, lieber vergraben und schauen, ob da irgendwas passiert. Die Konsequenz, und da wird er ja auch entlarvt, die Konsequenz wäre ja gewesen, wenn er schon wirklich überzeugt ist, dass dieser Herr ein hartherziger Herr ist, dann hätte er wenigstens konsequenter, logischerweise, dieses Silber auf die Bank gebracht. Damals noch eine Zinshochphase, damit Zinsen bringt. Aber selbst zu dieser Konsequenz kommt es nicht bei ihm. Jesu Willen tun, er sagt Herr, aber er bleibt letztlich bei sich selbst. Darum ist mein Tun auch die Nagelprobe dafür, ob ich nur Herr sage und mich meine. Mein Tun ist letztlich dafür auch die Nagelprobe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und darum ist dieses Gleichnis ein sehr ernstes Gleichnis. Es möchte uns davon bewahren, dass wir die Gaben, mit denen Jesus uns ausstattet, dass wir denen verachtend gegenüberstehen, dass wir ihnen misstrauen. Er möchte uns ja gerade dazu hinführen, dass wir erleben durch den Einsatz dessen, was Jesus uns gibt, wie sich das auswirkt, wie das Frucht bringt. Und das macht doch mein Leben reich, das mitbekommen zu haben. Und das wünsche ich uns, genau diese Erfahrung. Und vielleicht hilft es uns bei der Aufarbeitung und Erklärung dieses Gleichnisses, die Parallelstelle oder eine Parallele in 1. Korinther 3, 5 bis 15, wo es ja auch um Bewertung dessen geht, was die Knechte, die Vermögensverwalter in ihrer Beauftragung und Sendung getan haben. Ja, unser Werk wird auch geprüft. Es wird eine Bewertung geben. Oder denken wir an die Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Da taucht immer wieder auch die Bewertung auf. Der kritische Blick des Herrn auf seine Gemeinde. Und die kritische Aufforderung, ja die ernste Aufforderung, kehr um von dem, was sich da an Lauheit und Gleichgültigkeit bei dir eingeschlichen hat. Kehr um, schau dir das an, tu die ersten Werke. Sehr konkret. Es hat immer auch etwas mit Bewertung zu tun. Und deswegen Berufung, Begabung, Beauftragung, Bewegung und die Bewertung. Vielleicht helfen die fünf Finger an der Hand, diese fünf Punkte so ein bisschen in Erinnerung zu behalten. Geplagt mit der Aussage, du bist ausgezeichnet. Du bist ausgezeichnet. Berufen, begabt, Vermögensverwalter, Nachfolger Jesu. Und überleg mal, inwiefern deine starken Glaubenserfahrungen auch mit Mitarbeit, mit dem Einsatz deiner Gaben zu tun haben. Ich möchte jeden ermutigen, sich zu fragen, was hat Gott mir anvertraut? Und was hindert mich noch, sogleich, unverzüglich loszuziehen? Amen.